herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Ja, im Oktober 2021, vielleicht erinnern sich noch einige der Zuhörerinnen und Zuhörer daran, verkündete Mark Zuckerberg, dass sich Facebook zukünftig Meta nennen wird und sich damit die Zukunftsidee des Metaverse erschließen möchte. Im letzten Jahr veröffentlichte zum Beispiel McKinsey eine Studie, wonach das Metaverse bis 2030 einen Wert von bis zu 5 Billionen Dollar erreichen kann. Also immerhin eine Zahl mit 12 Nullen. Und in der Zwischenzeit verkaufen Influencer wie Paris Hilton virtuelle Outfits und in virtuellen Welten werden virtuelle Grundstücke fleißig gehandelt, unterstützt durch Technologien wie Blockchain, Kryptowährungen und andere. Aber von all dem scheint bei den meisten Menschen noch nicht so viel angekommen zu sein und auch viele Unternehmen konzentrieren sich derzeit eher auf andere Digitalisierungsthemen. Hinzu kommt, dass sich die Technologiebranche derzeit offensichtlich im KI-Rausch befindet. Und so stellt sich letztlich die Frage, ob das Metaverse vielleicht das Nachsehen hat und ob die Zukunftsvision, die Mark Zuckerberg 2021 hatte, doch zu hoch gegriffen ist. Genau darüber und über viele andere Fragen wollen wir in der heutigen Folge des Podcasts diskutieren. Mein Name ist André Holstein und ich freue mich sehr, dass ich als Gast und Experten Pierre Kretschmer heute begrüßen darf, um mit ihm über das Thema Metaverse zu sprechen. Pierre ist Senior Specialist für digitales Marketing und Extended Reality. Und wie wir zusammengefunden haben, er ist Gründer und Leiter der größten deutschsprachigen Virtual Reality Facebook-Gruppe und wird uns sicherlich gleich noch einiges selber aus seinem Leben erzählen. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank, Pierre, dass du die Zeit genommen hast und herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, hallo Andres. Und auch herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr. Ja, und ich bin schon gespannt auf unser Gespräch.
Ja, Pierre, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was über deine tägliche Arbeit, insbesondere jetzt natürlich im Kontext deiner Virtual Reality Facebook-Gruppe, die du ja schon seit vielen Jahren hast, also noch bevor sozusagen Mark Zuckerberg sich überlegt hat, seinen Konzern umzubenennen, aber auch was du vielleicht in deiner täglichen Arbeit damit zu tun hast.
Ja, ist tatsächlich also. Ich hatte 2019 eine Facebook-Gruppe gegründet. Ich hatte mir 2018 war das, also Ende 2018 eine VR-Brille gekauft und suchte da gleichgesinnte Communities und habe da auf deutschsprachiger Seite nichts gefunden. Ein paar englische, amerikanische Communities und dann haben wir einfach gedacht, gründest du selber eine? Ja, vielleicht findest du so den einen oder die andere, ja, die sich auch für dieses Thema hier in Deutschland interessiert. Gerade weil ich so ein bisschen so in die Richtung Erstellen von virtuellen Räumen gegangen bin. Da hatte ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und dann hat Mark Zuckerberg im Oktober 2018 eben die Oculus Quest damals angekündigt. Das war so eine kabellose, mobile VR-Brille, die also auch wirklich ein echtes Raumgefühl mit modernster Technik auch brachte. Und das Ding musste ich natürlich dann auch sofort haben und habe dann eigentlich schon fast parallel zum Release-Tag der Oculus Quest eben meine Gruppe gegründet. Ja, und heute ist diese Gruppe tatsächlich die größte deutschsprachige Facebook-Gruppe, also im Dachbereich, die es zu diesem Thema VR und jetzt auch Metaverse gibt. Und wir haben dann eben auch relativ schnell auch angefangen, uns zu treffen, ja, in der virtuellen Realität Veranstaltungen zu machen. Das war dann Anfang 2020 und dann, ja, wie wir uns alle daran erinnern, kam Corona. Die Pandemie, die Zeit des Social Distancings. Und in der Zeit haben wir dann einfach auch festgestellt, wie wichtig das eigentlich war, was wir da tun. Ja, wir haben Menschen in der virtuellen Realität zusammengebracht. Wir haben ihnen das Gefühl des Zusammenseins gegeben in der Zeit, wo sie alleine waren oftmals. Und das hat natürlich dann für ziemliche Furore gesorgt. Und wir hatten damals so rund um die 2000 Deutsche VR-Enthusiastinnen und Enthusiasten in diese Treffen mit reingeholt. Und das ist schon eine stattliche Menge. Und da konnten wir natürlich damals schon ganz, ganz viel Erfahrung zum Thema VR und Communities und Menschen im Metaverse sammeln. Und ich muss auch gestehen, zu diesem Zeitpunkt habe ich diesen Begriff Metaverse noch nie verwendet. Ja, das kam dann tatsächlich auch erst, als ja, Facebook sich in Meta umbenannt hatte, ja, und davor, und dann kannte man natürlich auch diese ganzen Sachen wie Ready Player One, die Filme, ja, die dann solche Themen eben auch aufgegriffen hatten. Habe ich auch lang nicht gesehen, den Film, auch lang, wie ich schon meine Facebook-Gruppe gehabt habe, ja, also es hat auch noch ein bisschen gedauert. aber uns ist dann eben klar geworden, was wir da auch gemacht haben, ja, und es ging dann auch so weit, dass auch Meta selber aufmerksam geworden ist auf das, was wir getan haben und wir dann auch einen sehr guten Kontakt zu Meta aufgebaut haben und ja, wir eben auch zu Pionieren und Experten in dieser Thematik geworden sind. Und parallel dazu, du hast es ja schon erwähnt, ja, ich habe auch so eine Art Doppelleben, ja, so eine gewisse Dualität steckt
irgendwo auch muss man ja auch leben.
Ne? Ja, genau. Ich muss ja quasi, ne, aus der Realität auch die Virtualität dann irgendwie finanzieren, ja. Nein, also ich bin in einem Versicherungsunternehmen tätig und da ist auch dieses Versicherungsunternehmen darauf aufmerksam geworden, was ich da tue. Und wir haben tatsächlich auch dieses Jahr angekündigt, den Schritt ins Metaverse zu machen. Ja, also was immer das auch ist, aber da kommen wir jetzt ja dann noch dann drauf. Ne? Also ich habe mein Hobby so ein Stück weit auch zum Beruf gemacht, bin ich auch sehr stolz darauf und es macht auch sehr viel Spaß. Aber es ist tatsächlich so, ich stehe in der Früh auf mit dem Thema Metaverse und gehe dann abends ins Bett mit dem Thema Metaverse. Und deswegen sitze ich auch hier und beantworte hoffentlich kompetent deine Fragen.
Ganz bestimmt, da bin ich fest von überzeugt. Ja, vielleicht beschreibst du mal aus deiner Sicht, was für dich eigentlich das Metaverse ist oder ausmacht. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen, das ist ja mal, finde ich, ein schwieriger Begriff, wenn man im Gespräch mit jemandem ist und der fragt, ja, was verstehst du denn eigentlich unter Metaverse? Was ist denn das genau eigentlich? Dann ist es immer schwierig zu erklären, weil es halt ja nicht so richtig greifbar ist und weil dort natürlich auch viele Ideen noch in der Entwicklung stecken. Aber vielleicht kannst du ja mal aus deiner Perspektive beschreiben, was für dich so die Idee des Metaverse eigentlich ausmacht.
Genau, also das geht ja schon mal damit los, das Metaverse gibt es nicht. Ne? Weil wir denken ja immer, gerade jetzt eben auch mit der Umbenennung von Facebook in Meta, ja, das ist ja schon da, da existiert ja was. Und ganz viele, das habe ich jetzt auch in der Vergangenheit festgestellt, bringen eben das Thema Metaverse auch gleich mit dem Unternehmen Meta in Verbindung. Ja, ich muss immer dazu sagen, nein.
Gutes Marketing.
Ja, ja, nein, Meta ist nicht das Metaverse, aber du hast recht, ja, also Mark Zuckerberg hat in dem Fall alles richtig gemacht, ja, also er hat die Aufmerksamkeit wirklich auf sein Unternehmen gelegt mit dem Begriff, aber wir wissen ja, ne, 1992, Snow Crash, der Science-Fiction-Roman war ja der Namensgeber im Prinzip für diese virtuelle Welt, virtuelle Parallelwelt. Ja. Und da sind wir ja auch schon so weit in der Beschreibung dazu. Ja, jeder ist irgendwo so ein Stück weit Experte, ja, zu dem Thema Metaverse. Es gibt auch viele, die schon Bücher darüber geschrieben haben. Jeder hat so seine Sichtweise und jeder versucht natürlich auch so ein Stück weit seine Thesen, Theorien dann auch zu manifestieren und es auch zur Basis werden zu lassen für den Begriff Metaverse. Aber es gibt keine einheitliche Definition, es gibt eine derzeitige Entwicklung, sage ich mal. Und es gibt Systeme, hauptsächlich Social-VR-Systeme nennen wir das, die sowas wie ein Metaverse sein könnten. Ja, das sind aber viele verschiedene Systeme, die aber noch nicht das Metaverse sind. Und wenn man sagt, wie könnte das Metaverse ausschauen, wie könnte das von Pierre Kretschmer ausschauen, das Metaverse, ja, dann sehe ich das eher als eine Verschmelzung von Digitalität mit der Realität. Ja, also ich stelle mir das irgendwann mal so vor, dass wir ganz viele digitale Elemente ganz real in unserer Umwelt stehen haben, wie wir heute irgendwelche Internet of Things Gegenstände zu uns bei uns zu Hause stehen haben, ja. Amazon Alexa, ja, sind solche Sachen. So werden dann auch irgendwelche digitalen Assistenten vielleicht bei uns in unserem Wohnraum sein. Ja, dann begrüßt uns halt die Alexa in einer Hologrammform. Und es verschmelzen einfach digitale Sachen. Und was wir heute so als virtuell bezeichnen, virtuell setzen wir eigentlich mit nicht real irgendwo so ein Stück weit zusammen, das dann eigentlich falsch. Es wird das, was wir als virtuell, als digital bezeichnen, irgendwann normal werden, Normalität werden und dann ist es auch für uns real. Ja? Dann ist es völlig real, dass uns der Fernseher vorm Gesicht aufgeht, wenn wir irgendwie einen Begriff sagen, ja, einen Sprachbefehl eingeben und wir haben dann halt ein digitales Gerät vor uns stehen oder wir bedienen Dinge nur noch über digitale Konsolen. Ja, wir brauchen keine echten Schaltpulte mehr, sondern wir haben digitale Konsolen, die einfach irgendwelche Sachen auslösen. Also ich sehe das Metaverse als Verschmelzung vom Digitalen mit Realen, mit welchen zukünftigen Techniken das auch immer passieren wird.
Jetzt ist es ja für viele Menschen eine Utopie, ja, die vielleicht sogar positiv ist, weil man damit verknüpft, dass sich vielleicht in der zukünftigen Arbeitswelt viele Dinge zum Positiven verändern. Ich meine, Corona ist, du hast es gerade vorhin angesprochen, ja ein Thema gewesen, wo viele dann ja auch ein Stück weit tatsächlich in die Virtualität abgetaucht sind, weil man sich eben nicht mehr im Büro getroffen hat oder treffen konnte. Und man hätte sich damals sicherlich schon gewünscht, dass Zusammenarbeitsmöglichkeiten anderer Art gegeben wären, als sie damals vielleicht vorhanden waren. Es gibt aber auch viele Menschen, mit denen man redet, die das Ganze eher so als Dystopie sehen. Also für die es so ein bisschen auch eine beängstigende Vorstellung ist, dass die Welt noch virtueller wird und vielleicht auch der Zugang zu bestimmten Dingen nur noch über eine wie auch immer geartete virtuelle Welt möglich ist. Wie würdest du das einschätzen? Wie wird das Metaverse die Zukunft verändern für uns im täglichen Leben, aber auch in der Arbeit oder auch in der Freizeit? Wird das für uns so ein, ja, das ist halt einfach ganz normal da, wie ein Smartphone? Ich meine, vor 20, 30 Jahren konnte man sich auch kaum vorstellen, wie das ist, dass man permanent, ich sage jetzt mal, auf LinkedIn, Instagram oder sonstigen Social Medien unterwegs ist, weil man auch kein Smartphone hatte. Oder gibt es dort vielleicht Dinge, über die wir heute noch gar nicht nachdenken, die unser Leben so verändern werden, dass wir eine komplett andere Art des Lebens haben werden, weil sie für uns halt jetzt einfach noch so weit weg ist?
Also du sprichst jetzt ein paar Dinge so parallel an. Also das heißt, wenn man sagt Dystopie, dann sprechen wir auch so ein Stück weit von Technologieangst, ne? Bedenken von was passiert, Angst vor Innovation. Genau, also was man halt so alles hat, ja. Da kann man auch ganz viel drüber reden und ganz viel darüber erzählen. Und das andere ist halt, wie wird sich das Ganze mal bei uns ja normalisieren? Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Jetzt ist es so ein Stück Science Fiction, ja, es ist hip vielleicht, ja, es ist kaum vorstellbar, wie du schon sagtest, wie damals das Smartphone. Ja, und es wird sich irgendwann normalisieren und dann sind auch die Ängste abgebaut. Da gibt es dann auch, ja, Gefahren oder negative Impacts, ja, die man vielleicht vorher gar noch nicht einmal so gesehen hat und berücksichtigt hat, ja, das ist auch wie mit dem Smartphone, ja, weil man wusste damals ja auch noch nicht, was kann das Ding tatsächlich, was wird es mal tun, ja, und heute haben wir natürlich auch, sag ich mal, negative Dinge, ja, die wir uns damals nicht ausgemalt haben und damit müssen wir auch irgendwo klarkommen und das ist so mit jeder Innovation, ja, früher das Pferd, durch das Automobil ersetzt worden. Ja, jetzt haben wir natürlich eine wahnsinnige Menge an Abgasen, die dann dadurch entwickelt. Damals war das dann noch nicht vorstellbar. Da waren ja bloß ein paar Autos, die durch die Gegend gefahren sind. Ja. Heute haben wir dann tatsächlich auch ein Problem damit, ja, mit solchen Dingen, das man noch nicht so absehen konnte. Und ich sag mal, die Entwicklung von solchen Technologien gehen immer einher mit Befürchtung, aber natürlich auch mit Pioniertum, ja, mit Goldgräberstimmung, ja, das, was wir auch ein Stück oder was ich auch ein Stück weit habe, ja, mit Enthusiasmus und genau solche Leute braucht man ja eben auch, um solche Technologien voranzubringen. Ja, also Leute, die auch eher weniger die Bedenken haben, sondern auch die Chancen sehen und auch, sag ich mal, soweit ja, scharf darauf sind, ja, solche Dinge auch mal zu etablieren und mitzumachen. Also ich persönlich bin jetzt im Alter, wo ich auch, sage ich mal, was mitgestalten kann, ja, wo ich auch Erfahrungswerte habe also von daher aus der Vergangenheit heraus. Und heute, wie das so ein Technologiewandel stattfindet, wie man es vielleicht damals vom Internet her kannte, ja, wo ich aber heute die Möglichkeit habe, aus unterschiedlichen Gründen heraus, ganz anders mitzuwirken und mit einzuwirken auch bei dieser ganzen Geschichte. Und das motiviert mich ja auch so ein Stück weit, mich da sehr stark damit zu beschäftigen. Und wenn ich sage, wir können es heute noch nicht absehen, ja, ich erinnere mich noch ganz genau, wie damals die ersten Smartphones rausgekommen sind. Das war noch die Zeit, wo wir in die Telefonzelle marschiert sind, ja, und da halt einen Anruf getätigt haben, wenn wir irgendwo jemanden mal benachrichtigen mussten, dass wir vielleicht zu spät kommen. Ja? Oder jemand an einem verabredeten Ort nicht aufgetaucht ist. Was hat man da gemacht? Man hat Kleingeld rausgekramt und ist in eine Telefonzelle gegangen und hat ganz datenschutzkonform, ja, in dem darin aushängenden Telefonbuch geblättert, ja, und die Telefonnummer rausgesucht, ja, waren völlig öffentlich ausgehängt, ja, da hat kein Mensch an solche Themen gedacht zu dem Zeitpunkt, ja. Und als man so die ersten Menschen mit so Smartphones gesehen hat, du kannst dich bestimmt selber noch gut dran erinnern, was hat man sich da immer gedacht, ja, wenn man so Leute damit rumrennen hat sehen, ja, die Wichtigtour, ja. Jetzt tun sie wieder so, als würden sie Aktien kaufen oder verkaufen oder sowas, ja. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Und diese Sprüche noch, wozu brauche ich das? Ich bin froh, wenn ich kein Telefon habe, ja. Ich habe es zu Hause, ich habe es auf der Arbeit und wenn ich telefonieren will, dann mache ich das halt daheim, ja. Und als wir dann die ersten Smartphones hatten, dann hatten wir auch noch nicht an solche Sachen wie Messenger oder WhatsApp oder irgendwie sowas gedacht, ja. Der Need, den wir jetzt haben, der ist ja erst durch das Etablieren der Technik entstanden. Ja, dadurch sind ja neue Software-Geschichten auf den Markt gekommen. Da hat man dann auch neue Features entdeckt und dann sind einfach auch Dinge, zum Leben erweckt worden, ja, die wir vorher überhaupt noch nicht gekannt haben. Also auch wieder dieser Punkt, wir wissen heute noch nicht, was morgen sein wird, was für Techniken, für Schlüsseltechnologien noch auf uns zukommen werden, um dann plötzlich festzustellen, wie haben wir eigentlich damals gelebt, ja? Wie konnten wir überhaupt damals noch so leben, ja, wie heute mit WhatsApp, ja? Heute ist es super praktisch, wenn ich irgendwo bin, derjenige taucht nicht auf, dann schicke ich schnell eine Nachricht und frage halt, wo bist du? Ja, und dann kriege ich halt in der Regel auch sofort eine Meldung, ja, ich stehe noch im Stau oder sonst irgendwas. Ja, das ist eine ganz andere Welt mittlerweile geworden und es ist Normalität geworden. Und das sehe ich auch mit diesen Technologien kommen. Es werden dann irgendwelche wirklich positiven Dinge auf uns zukommen, wo wir sagen, ja, das erleichtert uns vieles, das hilft uns, das bringt uns weiter und ich möchte es auch nicht mehr missen.
Genau, ich habe auf meiner Liste habe ich eigentlich noch eine Frage, die hast du ja gerade vorhin schon ein Stück weit im Vorfeld beantwortet. Ich stelle sie trotzdem einfach nochmal und zwar nämlich die Frage danach, ob es am Ende ein Metaverse oder viele Metaversen gibt, ob es geschlossene und offene gibt. Vielleicht kannst du dazu ja mal kurz was sagen. Also du hast die Frage vorhin ja schon quasi implizit beantwortet, aber vielleicht kannst du es trotzdem noch mal einmal kurz ausführen.
Ich persönlich glaube, man kann ja immer nur vom Glauben reden und nicht vom Wissen. Ja, das sehen wir ja noch alles, was kommt. Aber das sind auch so diese Forderungen, die auch ein Ball beispielsweise hat, dass es ein Metaverse geben wird. Also ein System, wie wir heute auch das Internet bezeichnen, wird es irgendwann mal das Metaverse geben. Und das ist halt einfach, sage ich ja mal, diese Parallelschicht, die halt digital in unserer Alltagswelt dann irgendwo stattfindet, wie heute eben das Internet stattfinden wird oder die Radiowellen kann man ja auch so ein Stück weit gleichsetzen. Wir haben überall Radioinformationen, wir haben einen Radioempfänger und wir empfangen Musik. Ja, das ist das Radio. Ja, und das, wir reden dann von einem Radio, aber wir haben viele Radiostationen im Prinzip, so wie wir im Internet, von dem Internet reden, aber wir ganz, ganz viele verschiedene Anbieter und auch Angebote im Internet haben. Ja, aber das fällt alles unter diesen Dachbegriff und so sehe ich das auch mit dem Metaverse. Wenn wir uns einmal darauf geeinigt haben, was das Metaverse tatsächlich ist, ab wann wir von einem Metaverse sprechen, dann werden eben auch diese ganzen Angebote, diese ganzen Unternehmungen innerhalb dieses Systems, das wir dann eben Metaverse nennen, dann auch existieren und unser Leben prägen.
Du hast ja gerade den Namen Ball genannt, also Matthew Ball, der so ein bisschen auch einer der wichtigen Vordenker des Metaverse, der Metaverse-Idee ist, der auch als Berater durch das Silicon Valley turnt und viele Unternehmen, so wie du das gerade vorhin schon gesagt hast, versucht davon zu begeistern, was da vielleicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt. In seinem Buch, was er geschrieben hat und was letztes Jahr herausgekommen ist, geht er unter anderem auch so ein bisschen auf diese ganze Entwicklung des, also wo die Idee halt herkommt und wie man sich das vielleicht in Zukunft vorstellen kann. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist unter anderem auch das ganze Thema Spieleplattformen. Also er beschreibt ja so ein bisschen in seinem Buch auch, dass viele Spieleplattformen wie Roblox oder Minecraft, Fortnite natürlich auch, quasi eigentlich heute ein Stück weit schon das abbilden, was man vielleicht auch in Zukunft in einer Metaverse-Welt finden wird. Wie siehst du das? Welche Rolle spielen solche Plattformen für die Zukunft? Oder ist das im Grunde genommen eigentlich schon so eine Art Ausbaustufe eines Metaverse, was wir da sehen?
Also ich sag, die Unterhaltungsindustrie an sich hat natürlich einen wahnsinnigen Impact immer auf Innovationen schon gehabt. Ja, da gehen wir mal ein bisschen weg von den Computerspielen. Da denken wir mal zurück an den Film beispielsweise. Ja, kennst vielleicht noch oder vielleicht erinnerst du dich auch, ne? Fritz Lang, Metropolis. Da hat man zum ersten Mal, also zumindest bilde ich mir das ein, zum ersten Mal ein Bildschirmtelefon gesehen. Ja, das war ein Monitor im Prinzip und da haben die sich dann in diesem Stummfilm sozusagen über diesen Monitor unterhalten. Ja, da waren halt, die haben Bildschirmtelefonie betrieben. Und das sind Ideen, die da sich implementiert haben. Das Smartphone, ja, wir wissen ja, ne, Raumschiff Enterprise, Star Trek, ja, der Communicator war im Prinzip die Idee, ja. Ja, zu unserem Smartphone. Und Motorola hat sich ja damals das zur Aufgabe gemacht, das Club-Handy zu entwickeln, aber eben auf Basis eben dieses Communicators, ja, aus Star Trek, aus Raumschiff Enterprise. Und von daher ist diese Unterhaltungsindustrie an sich ist natürlich immer Ideengeber. Und warum ist es so? Weil wir da frei denken können, ja, weil wir unsere Fantasie freien Lauf lassen können. Wir haben nicht die Limitierung durch Technik, ja, weil wir können einfach mal frei was erfinden. Wir schreiben ein Buch, ja, wie Snow Crash, und da werden einfach solche Fantasien ein Stück weit umgesetzt, geistig, und das hat einen Impact. Und jetzt gehen wir mal auf die Computerspieleindustrie mal zurück, weil die ist natürlich sehr stark eben mit der Digitalität ja eben vernetzt oder verbunden, ja, weil Basis ist eben die Digitalität für das Computerspiel. Da können wir schon viel, viel, viel weiter vorausgehen. Ja? Das sind so die Entstehung der ersten dreidimensionalen Spiele. Die verpönten Ego-Shooter zum Beispiel von damals, ja, kennt man ja noch. Das sind im Prinzip so Vorläufer gewesen. Da ist man durch dreidimensionale Räume marschiert, ja, und haben da Jagd auf irgendwelche Monster gemacht. Ja? Und dann kamen die ersten netzwerkfähigen Spiele heraus, wo man dann sich getroffen hat in solche virtuellen Räumen, ja, noch auf dem Röhrenmonitor im Prinzip. Oder gehen wir noch ein Stückchen weiter zurück, ja, Pong, ja, da haben wir dann zusammen im Prinzip auch gespielt, ja, aber halt als Strich, ja, unser Avatar war ein Strich, ja, und wir haben dann einen Ball hin und her gekickt, ja. Völlig skurril eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber all diese Dinge waren die Urväter von dem, was wir heute, ja, Virtualität oder virtuelle Räume in einem Metaverse irgendwo sehen, weil viele dieser technischen Plattformen sind eben aus dieser Zeit heraus auch entstanden. Ja, die Unreal Engine beispielsweise aus dem Computerspiel Unreal. Unreal Tournament war dann die netzwerkfähige Variante von diesem Computerspiel. Und die Unreal Engine ist heute Industriestandard geworden und ist auch nicht nur im Gaming-Bereich im Einsatz, sondern ja auch in anderen Business-Bereichen. In der Architektur überall werden solche Engines verwendet. Dann die Unity Engine später noch. All diese Dinge entstanden eben aus dem Gaming-Bereich. Und wir haben natürlich auch andere Dinge. Ja, denken wir mal an World of Warcraft. Ja, das sind ja auch netzwerkfähige Welten und auch, sage ich mal, Open-World-Games gewesen. Oder sind sie ja noch, das läuft ja auch noch fleißig. Ja, Avatare, Gilden, die sich da gebildet haben, also soziale Communities eigentlich in solche Games, das sind alles die Vorreiter, die wir damals hatten für das, was wir heute als Metaverse dann auch mal sehen werden. Minecraft, ja, ein ganz bekannter Titel, ja, Minecraft ist ein Build-System, Crafting-System, aber da bauen junge Menschen und auch alte Menschen, das ist ja sehr altersunabhängig, bauen virtuelle Welten auf und besuchen sie gemeinsam, ja, und da lassen die was entstehen. das sind alles schon Formen von Metaverse-Systemen. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch die immersive Erfahrung dazu, also VR-Brillen, weil wir die Technik jetzt auch haben und können auch virtuell sozusagen in diese Welten eintauchen und stehen dann plötzlich diesen Avataren auch in Lebensgröße gegenüber, was natürlich auch ein ganz anderes Gefühl der Präsenz dann letztendlich vermittelt.
Glaubst du, vielleicht noch kleine Nachfrage an der Stelle, weil du gerade World of Warcraft ansprachst, wir hatten ja im Vorfeld kurz mal drüber gesprochen, Microsoft hat ja Activision Blizzard letztes Jahr gekauft, eine der Firmen, die eben genau solche Softwareprodukte auf den Markt gebracht haben. Jetzt hat Microsoft ja selber auch mit seinem Flugsimulator ja beispielsweise auch schon ein virtuelles System, mit dem man letztlich ja die ganze Welt von oben sich anschauen kann und überfliegen kann. Glaubst du, dass das auch so die Strategie von einigen der großen Tech-Player ist? Genau deshalb auch solche Spielefirmen zu kaufen, weil sie genau wissen, dass perspektivisch da auch Dinge zusammenwachsen, die vielleicht heute vom einen oder der anderen noch gar nicht so zusammen gesehen werden?
Natürlich, also da steckt ganz viel Kalkül auch dahinter, auf jeden Fall. Ich meine, diese Firmen, Microsoft, Meta, wie sie alle heißen, die haben natürlich auch einen gewissen Weitblick. Die haben natürlich auch Visionen, ja. Da steckt natürlich auch Geld dahinter, ist auch klar, geht es auch ums Geldverdienen, ganz logisch. Aber es sind auch gewisse Zukunftsvisionen, die dahinter stecken. Und die sichern sich natürlich auch entsprechende Technologien, ja, ob das jetzt die Gaming-Sachen sind oder wenn Meta einkaufen geht, ja, mit Startups und so, ja, und Techniken einkauft, das benötigen die alles, ja, dann steht wieder in der Presse, es wird ein Haufen Geld verheizt, ja, und verbrannt, ja, nennt man das ja mal alles, aber das sind Investitionen, die brauchen, um Technologien im Prinzip zusammenzuführen, um diese Visionen, die sie haben, diese Zukunftsvisionen auch umzusetzen, und das hat Meta und das hat Microsoft, und ich glaube auch Microsoft hat auch dieses Thema Metaverse ganz dick auf der Agenda stehen, obwohl sie auch manche Dinge gekippt haben. Ja, man erinnert sich, dieses Jahr im März haben sie das Social VR-System Allspace VR aufgegeben, also über Jahre hinweg, sage ich einmal, aufgebaut haben und am Leben gehalten haben auch. Aber deswegen ist das Metaverse nicht beerdigt, ja, bei Microsoft. Microsoft sieht meines Erachtens die Zukunft jetzt erst einmal im industriellen Bereich, im Business-Bereich. Und da fließen jetzt diese ganzen Technologien rein. Genau, und dann haben wir jetzt bald in Teams, haben wir dann die Avatare da drin. Ja, ne? Und da werden wir wahrscheinlich auch wieder die Allspace-Welten entdecken, ja, wenn dann sozusagen in den virtuellen Meeting-Räumen dann sich dann die Avatare wieder treffen, ja. Da steckt dann Mesh und alles wieder da drin, ja. Also wir werden diese Dinge da wiederfinden mit Sicherheit. Das ist nicht weg, aber es ist halt einfach verschoben und es ist neu strategisch ausgerichtet worden. Muss man auch dazu sagen, ich sehe es auch momentan so, dass das Thema Metaverse nicht mehr ein Thema der Privatleute ist, der Konsumenten ist, sondern derzeit sehr stark im B2B-Bereich ist, also ein sehr starkes Business-Thema ist, merke ich eben auch bei mir in der eigenen Firma, im eigenen Unternehmen, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe ja da auch was etablieren können. Und da wird ganz viel getan, aber es sind die Firmen im Moment, die das Thema jetzt dann vorantreiben werden. Und dann natürlich, weil Firmen wollen natürlich auch verkaufen, der Konsument, also der End-User dann entsprechend damit wieder konfrontiert wird, wie es damals eben im Internet war. Das Internet hat erst seinen Durchbruch wirklich erlebt, als der E-Commerce dann reingekommen ist, als dann der Handel über das Internet dann betrieben worden ist. Dann war es da, dann war es richtig etabliert. Und so wird es dann auch mit dem Metaverse sein.
Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Du hast es jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wie geht es eigentlich so ein bisschen weiter mit dem ganzen Thema Metaverse und wie wird es eigentlich jetzt so ein bisschen realistischer oder greifbarer? Du hast jetzt gerade gesagt, viele Unternehmen fangen jetzt auch an, es zu nutzen. Es gibt immer für mich so zwei Perspektiven auf das Thema. Die eine ist diejenigen, die mit dem Metaverse Geld verdienen wollen und die anderen, die es eher nutzen wollen, um vielleicht ihre internen Prozesse zu optimieren, ihre Strukturen zu verbessern, die Kommunikation mit Kunden, ich meine, damit verdient man natürlich auch Geld, besser darstellen zu können. Wie siehst du das? Was sind so erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Umsetzung der Idee, die man heute schon feststellt?
Das ist halt auch wieder so eine Definitionsfrage, ne? Die erfolgreichen Umsetzungen, ist es monetär zu bewerten oder ist es einfach der Schritt in die neue Technologiewelt erfolgreich umzusetzen, ja, die ersten Erfahrungen.
Ich würde es erstmal so bezeichnen, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, weil heute sage ich auch, wirst du mit dem Metaverse-Thema noch keine riesen Umsätze generieren. Das kann noch nicht funktionieren. Wir sind ganz am Anfang. Es ist zurzeit viel ausprobieren. Viele Unternehmen versuchen Dinge. Ja, also ich komme aus der Versicherungsbranche. Ich sehe das momentan laufend. Es werden Dinge probiert. Die ersten Versicherer werden die ersten digitalen Versicherungsagenturen eröffnen mit dem Wissen, dass nicht viele Menschen VR-Brillen haben. Die sehen das noch nicht als wirkliche Einnahmequelle, sondern die sehen das als Möglichkeit, Techniken zu erforschen und zu etablieren, weil irgendwann kommt es. Irgendwann kommen Techniken auf den Markt, wo das Ding dann in die Breite geht, ja, der iPhone-Moment sozusagen, ja, wo plötzlich jeder ein Gerät hat, in dem er auch immersiv wo eintauchen kann. Das muss nicht eine VR-Brille sein. Wir wissen heute nicht, was vielleicht noch Techniken erfunden werden, um digitale Dinge in unsere Welt einzublenden. Ja, ich sag, das kann ein Halsband sein, ja, dass dann irgendwann dir so eine Art digitale Kuppel um den Kopf projiziert, ja, und du dann in einer virtuellen Welt drin stehst, ja. Das wissen wir alles noch nicht, was da so ja, was in den Technologiezentren so, kommt, ja, so köchelt, ja, was da von Startups so eingekauft worden ist. Ja, es ist noch nicht absehbar. Aber wenn das da ist, wenn es soweit ist, ja, wenn es ein Massenphänomen ist, dann muss ich als Unternehmen da sein. Da muss ich schon wissen, was Sache ist, da muss ich aufgestellt sein. Weil dann wird es hart. Dann wird es hart am Markt, weil dann will jeder umsetzen. Ja? Und wenn ich da natürlich mich schon im Vorfeld etabliert habe, tue ich mich leichter auf alle Fälle. Und das passiert auch im Moment. Ne? Wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben das Thema Pandemie gehabt. Dann war das Thema VR, virtuelle Welten, auch tatsächlich im Privatbereich sehr gefragt. Ja? Ich habe es an meiner eigenen Community gemerkt. Der Zulauf war sehr hoch. Jetzt, als dann das Thema Pandemie beendet wurde, Gott sei Dank, sage ich mal, ja, kehren die Leute natürlich auch wieder in den normalen Alltag zurück. Ich persönlich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so schnell geht, weil wir haben ja schließlich wirklich jetzt viele, viele Monate damit gelebt und auch unser Leben, sage ich mal, darauf ausgerichtet. Ja. Aber es kam mir eigentlich schon fast so vor, als hätte sich so ein Schalter umgelegt und plötzlich war der Vor-Corona-Zustand wieder da. Ne? Also man hat sich wieder umarmt, man hat wieder sich die Hände geschüttelt. Ja? Diese Distanzierung ist gar nicht so lange aufrechterhalten worden. Und das merkt man auch in der Tech-Branche. Das merkt man in der Tech-Branche, das merkt man jetzt natürlich auch in den Social Medias. Ja, wir sehen ja auch, ne, eine Firma wie Meta hat zurzeit Probleme, entlassen Menschen, ja, weil sie einfach die Umsätze nicht mehr generieren, die sie in der Pandemiezeit generiert haben, weil die Privatleute, sage ich mal, weniger diese Systeme mehr nutzen, weil sie, und das ist auch richtig so, ja, wieder mehr die Realität nutzen, wieder rausgehen, sich treffen, Partys feiern, ja, einfach Spaß haben draußen. Und das ist jetzt, wie schon gesagt, die Stunde der Industrie, weil Corona hat natürlich auch ja, seine Nachwehen gehabt oder auch Dinge etabliert, die wir vorher eben noch nicht hatten. Und das sind so Sachen wie zum Beispiel Remote Working, ja, also Homeoffice. Das hat sich jetzt etabliert und Leute schätzen das und viele Menschen wollen gar nicht mehr in ihre Büros zurück. Ja, sie wollen von zu Hause arbeiten, weil sie einfach diese Flexibilität zu schätzen gelernt haben. Ja. Und heute, wenn ich als Unternehmen rekrutiere und schreibe nicht Homeoffice rein in meine Stellenausschreibung, dann habe ich ein Problem. Ja, dann habe ich definitiv ein Problem. Ich muss da mitmachen. Also dieses Thema Remote Work ist da und das ist aber die Basis eben für das, was wir dann auch später mal fürs Metaverse sehen, weil es entstehen momentan Verschiebungen. Ja, ich sage immer, wir haben in der Zeit der Pandemie haben wir das Remote Work, das Homeoffice kennengelernt, das hat sich etabliert und jetzt stehen die Büros leer. Jetzt haben die Firmen riesige Bürogebäude, ja, und sagen wir, sind zu 50%, ein Drittel nur noch ausgelastet. Jetzt sind wir momentan in der Zeit der Verdichtung. Das heißt, Bürogebäude werden kleiner, es werden Teile von Gebäuden vielleicht verkauft oder vermietet. Ja? Die Leute bleiben zu Hause, das ist die Verdichtung. Und jetzt versucht man natürlich, die Leute wieder zu binden, weil dadurch, dass die Menschen distanziert zum Unternehmen sind, verlieren sie auch irgendwann mal den Bezug zum Unternehmen, ja, zum Brand. Das heißt, es ist einfach, wenn ich sage, ich möchte heute da nicht mehr arbeiten, dann ziehe ich da den Stecker, ja, und stecke den Stecker halt woanders rein. Aber meine Arbeitsumgebung ist immer noch die gleiche, mein Zuhause. Ja. Also ich habe diese Gebundenheit zu einem Unternehmen nicht mehr so, wie ich es früher vielleicht hatte, ne, wo ich da jeden Tag reinmarschiert bin. Und da suchen natürlich jetzt auch Unternehmen Möglichkeiten, diese Verbindung auch wieder herzubringen. Und da sehe ich auch ganz große Chancen in der Virtualisierung, im Metaverse. Wenn ich sage, ich habe digitale Bürogebäude beispielsweise und ich kann mich virtuell mit meinen Arbeitskollegen wieder treffen und sehe den Firmenbrand und die Logos und die Farben um mich herum, ja, da habe ich dann einfach wieder einen anderen Bezug, als wenn ich an die weiße Wand von meinem Wohnzimmer schaue, ja, wenn ich da arbeite. Ja. Und das ist dann der Schritt der Digitalisierung, der Virtualisierung, das kommt nach der Verdichtung. Und dann kommt der nächste Schritt, ja, die Überlegung von manchen Firmen, brauche ich überhaupt noch ein Bürogebäude? Ja, es kommt ja keiner mehr. Eigentlich brauche ich nur noch einen Computer. Das kann in der Versicherungsbranche, könnte man das sich sogar vorstellen. Ja, was habe ich denn da? Ja, die Versicherung ist ein abstraktes Produkt. Da habe ich kein haptisches Produkt. Ich stelle kein Auto her. Ich brauche niemanden irgendwie an einer Maschine. Ja, das ist voll virtuell alles, was wir da in dem Finanzdienstleistungsbereich haben. Ich brauche im Prinzip Computer, ne? Und es würde reichen, ja, also man würde dann ein Rechenzentrum haben und der Rest würde einfach dezentralisiert laufen. Und wenn ich den Begriff schon mal dezentralisiert verwende, bin ich schon mal sehr schnell im Bereich Web 3. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn irgendwann mein Unternehmen kein echtes Gebäude mehr hat, alles nur noch virtuell passiert, dann sprechen wir von einem echten Metaverse-Unternehmen. Und das könnte so die Entwicklung sein, die sich dann hier aus dieser Sache heraus dann, schafft, sich selber herausschafft.
Wie würde ich denn als Unternehmen vorgehen, wenn ich mich dieser Vision, die du gerade dargestellt hast, nähern möchte? Wenn ich also quasi mich bislang noch nicht großartig mit dem Thema beschäftigt habe, aber sage, okay, eigentlich macht das Sinn und ich sehe auch vielleicht das Zukunftspotenzial. Ich sehe das, was du gerade vorhin gesagt hast, was ich zu 100% unterstreichen kann, was die Bindung von Mitarbeitern zu Unternehmen angeht, aber auch was den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen betrifft. Ich meine, der große Vorteil, den ich auch als Unternehmen habe, wenn ich ein Stück weit virtualisierter bin, ist ja, dass ich mir die Mitarbeiter nicht mehr vor Ort suchen muss, sondern ich kann mir die besten, in Anführungszeichen, Mitarbeiter suchen aus einem viel, viel größeren Umkreis. Und die wenigen Male, wo wir uns dann vielleicht mal physisch treffen oder sowas, kann man dann vielleicht ja auch reisen. Ich meine, es gibt ja auch viele Beispiele von Unternehmen, die genauso funktionieren. Von daher mag es ja durchaus den einen oder die anderen Unternehmen geben, die sagen, naja, das ist vielleicht ganz interessant für uns. Vielleicht sollten wir auch mal in eine solche Richtung denken. Was wären denn da so die ersten Schritte, die man dann geht?
Also natürlich sich erstmal informieren und klar werden, was will ich denn überhaupt mit dieser ganzen Thematik? Ne? Bin ich da auch so ein Unternehmen dafür? Ja? Wobei ich behaupte, dass man so ziemlich jedes Unternehmen mit XR-Technologien irgendwo betreiben kann oder irgendwo einen Nutzen aus XR-Technologien herausziehen kann. Also ich bin so ein Typ, der Dinge verwendet, für die sie eigentlich vielleicht gar nicht mal gedacht waren, ja, weil ich einfach die Fantasie habe, aus Sachen etwas zu machen, ja, die dafür vielleicht gar nicht bestimmt sind. Ja, und das ist ganz wichtig auch in der Thematik, sich zu überlegen, was kann ich denn damit tun? Da gehört als erster Schritt natürlich ganz viele Informationen mit dazu. Ja, sich klar zu informieren, was gibt es, was für Technologien sind auf dem Markt draußen, und vielleicht auch zu schauen, was machen die anderen, ja, wo sind die schon, ja, wie setzen sie diese Thematik ein? Und wenn ich damals so diese erste Stoffsammlung habe, dann mache ich den nächsten Schritt und ich schaue mir das Ganze mal selbst an. Ich organisiere mir mal ein paar so Brillen, ja, und lasse mir mal was zeigen oder verwende sie auch mal so ein Stück weit selber, so wie es ich jetzt im eigenen Unternehmen eben auch gemacht habe. Ja, mal den Leuten einfach mal diese Geräte mal aufsetzen, mal zeigen, was gibt es, ja, gar nicht einmal so zu versuchen, in irgendeine Richtung zu drücken und zu sagen, Mensch, stell dir mal vor, das könntest du doch für deine Abteilung dafür verwenden, ja, sondern einfach nur zeigen, was kann man damit machen, ja, ein paar Anwendungen und die meisten kommen dann von selbst. Die sagen, Mensch, wow, cool, man könnte doch eigentlich, ja genau, und das freut mich dann auch immer persönlich, weil dann kommen dann plötzlich Dinge, an die denkst du selber erstmal gar nicht.
Die werden dann selbst kreativ. Das ist
ganz, ganz spannend. Also ich habe gelernt in der Zeit, wo ich da ganz viel eben auf Tour gegangen bin im eigenen Unternehmen, einfach mal die Klappe zu halten, ja, einfach mal nichts zu sagen, nur zu zeigen, was habe ich gemacht, ja, und für was habe ich es gemacht. Und plötzlich kommt es dann, ja. Und je mehr die Leute selbst kreativ sind, desto mehr fangen sie an, auch für diese Thematik zu brennen. Und ich sag mal, auch der erste Schritt ist auch, ich komme aus der Finanzdienstleistungsbranche, vielleicht jetzt erstmal noch gar nicht so an den Umsatz zu denken. Ja, natürlich als Unternehmen muss ich am Ende des Tages irgendwie was draus machen. Ja, ist ganz logisch. Aber im ersten Schritt muss ich auch ein bisschen mal Forscherdrang haben und Pioniertum auch einmal zeigen. Und mich einmal auf solche Dinge mal einzulassen, ja, und mir auch ein bisschen Zeit zu geben damit, ja, im Haus das zu machen. Und ich sehe auch momentan eher das Thema, jetzt sage ich einen Begriff, das Thema Intraverse, ja, für ein Unternehmen, also ne, Internet und Intranet, so sehe ich das auch in einem Unternehmen, dass ich sage, ich habe hier.
Also es gibt das große Metaverse und es gibt dann innerhalb des Unternehmens ein Intraverse, was quasi nur für das Unternehmen
ist. Genau, das ist nur gekapselt, das ist nur für das Unternehmen. Und damit mache ich meine Meetings, damit mache ich meine Projektarbeit beispielsweise, ja, im Haus und habe Systeme, die vielleicht miteinander vernetzt sind, ja, und nutze das sozusagen nur für mich als Unternehmen. Damit habe ich natürlich auch erst einmal ein paar Probleme mir aus der Welt geschaffen, ja, wenn ich im Kundenkontakt bin, dann haben wir natürlich auch die ganzen Geschichten wie Datenschutz und sowas noch mit dabei. Ja, im Haus, wenn ich dann sage, ich mache Projektarbeit, dann arbeite ich vielleicht jetzt nicht mit Kundendaten oder irgendwie sowas, ja, dann kann ich diese Technologie auch mal ein bisschen freier nutzen, ja, und ohne, dass ich jetzt gleich Angst habe, da irgendwo einen Datenschutzverletzung oder irgendwie sowas zu begehen. Ja, da muss man natürlich dann auch genau hingucken, weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Regeln hier in Deutschland oder auch in Europa, ja. Haben wir auch schon die eine oder andere gehört, ne? Und also, aber ganz wichtig ist halt einfach mal so Innenerfahrung zusammen und dann zu überlegen, ja, was klappt, was funktioniert und wie kann ich damit rausgehen, ja, was ist dann sozusagen der Nutzen daraus und dann fange ich mal an, aus dem internen Bereich einmal in den externen Bereich zu gehen und auch da sehe ich das Metaverse momentan sehr stark als Marketingkanal. Also weniger als Vertriebskanal beispielsweise, sondern eher als Marketingkanal, wo ich auch Dinge einfach mal nach außen hin zeigen kann und zwar dreidimensional andere Nutzergruppen ansprechen kann. Ja, die Generation Z, also diejenigen, die dreidimensional aufwachsen, ja, die das kennen, die mit Minecraft und Co. ja in der Früh aufstehen und auch wieder ins Bett gehen. Ne? Das ist dann das Potenzial und die werden das auch so beanspruchen wollen. Ja, die wollen dann nicht mehr scrollen flach, sondern die wollen durch einen Webshop gehen irgendwann mal. Und das ist sozusagen so die Zielgruppe, auf die man sich immer so ein bisschen ja konzentrieren kann dabei. Und ja, also ein wunderbarer Marketingkanal auf jeden Fall. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und vor allem auch, sage ich mal, Möglichkeiten, die jetzt mal noch nicht mal so die Welt kosten. Ja, das ist auch das Nächste. Also der Invest muss nicht unbedingt so groß sein, um so ein bisschen Wirkung damit auch zu erzielen.
Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich. Was glaubst du, wird sich so in den nächsten Jahren noch verändern? Wird das Metaverse dann omnipräsent sein oder wird es dann, du hast gerade vorhin ja schon mal kurz angedeutet, vielleicht im Business-Kontext sich etabliert haben, im Privaten vielleicht nicht, weil die Brillen dann doch immer noch relativ teuer sind. Aber vielleicht gibt es da ja auch eine große Entwicklung, eine schnelle Entwicklung, die das deutlich günstiger macht. Also
das ist so diese abschließende Glaskugelfrage dann immer noch. Ja, also ich sag mal 5 Jahre, glaube ich, in 5 Jahren werden wir das Metaverse nicht sehen, wie man es sich vielleicht so vorstellen mag, wie auch immer es ausguckt. Also, dass es so omnipräsent ist, wie du sagst, ja, dass da eine digitale Parallelwelt da ist. Ja. 5 Jahre nein. 10 Jahre ist für mich vorstellbar, dass wir sowas haben, wo wir sagen, es ist da. Und es ist aber noch viel Entwicklungsarbeit nötig. Ja, da fehlt noch viel. Ja, da geht mehr. Ja, es geht auch immer mehr. Mit der Technik, wenn wir an die Computerspiele denken, ja, es wird immer fotorealistischer und auch da wird es immer mehr geben müssen können. Ja, es wird nie aufhören. 10 Jahre, ja, halte ich für realistisch. Und meine Vision ist nach wie vor die Verschmelzung der Digitalität mit der Realität. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir mit VR-Brillen in irgendwelchen Tretmühlen stehen werden, wie wir es vielleicht aus Filmen wie Ready Player One kennen. Ja? Also ich hoffe es nicht, das wäre auch nicht meine Metaverse-Welt, sondern ich sehe das eher, wir werden irgendwelche leichte Techniken haben, Brillen, was auch immer, die einfach Alltagsgegenstand sind, wie heute eben das Smartphone. Wir werden keine Smartphones mehr haben, wir werden nicht mehr auf Displays gucken, das wird einfach eingeblendet sein, alles um uns herum. Und mit Sicherheit dann variabel in der Immersion. Ja, wir werden dann voll virtuelle Welten haben dürfen, ja, wo wir dann tatsächlich wie in Spiele in digitalen Welten eintauchen, die Realität verlassen. Oder wir haben Mixed Reality-Szenarien, wo wir dann sozusagen Digitales mit Echten verschmelzen lassen und wo es völlig normal ist, dass der Arbeitskollege in Sydney, ja, bei mir in München dann am Bürotisch sitzt als digitale Person und ich mich mit der unterhalte, wie mit jedem normalen körperlichen Menschen dann eben auch. Ja. Also diese Verschmelzung sehe ich als die große Metaverse-Zukunft und ja, so 10 Jahre, dann ist es omnipräsent.
Ja, ich glaube, ein entscheidender Punkt wahrscheinlich ist auch so ein bisschen die Frage, wie die Technik sich jetzt weiterentwickelt. Ja. Ich meine, es mag vielleicht dann für viele fremdlich sein, so eine große Brille oder so ein Headset auf dem Kopf zu haben, was quasi dann auch mein Sichtfeld ein Stück weit hier einschränkt oder so wie das jetzt Apple vorgestellt hat, auch quasi dann ja komplett sozusagen Kamera visualisiert ist. Das, was Google vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren es mittlerweile schon her ist, als die Google Glasses rauskamen, hatte ich damals gedacht, okay, das wäre so die optimale Größe, weil das trägt man wie eine Brille, man merkt es quasi gar nicht. Aber das war damals ja leider auch nicht so erfolgreich, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn die Technologie besser wird und wenn sie auch erschwinglicher wird natürlich für viele, aber auch leichter zu tragen, ich glaube, das wird nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen, wie wir es ja im Grunde genommen auch bei den Smartphones gesehen haben, wie Apple. Aber ich nehme dich beim Wort. 10 Jahre ist zwar eine sehr, sehr lange Zeit noch, aber wir werden vielleicht zwischendurch nochmal das ein oder andere Mal über das Thema sprechen, weil ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel entwickeln.
Auf jeden Fall,
und
ja.
Ich bin auch gespannt, was ihr in eurer Community oder auch du in deinem Unternehmen dann vielleicht im nächsten Jahr zu berichten habt. Von daher würde ich mich freuen, wenn ich dich nochmal wieder im Podcast begrüßen dürfte und aus deinem profunden Wissen schöpfen dürfte.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall, ja.
In dem Sinne, Pierre, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Perspektive, deine Perspektive auf das Thema Metaverse. Und ja, jetzt dir alles Gute und viel Spaß beim Erkunden der virtuellen Welten weiterhin.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, ciao, tschüss.